HR2 Kultur. Morgenfeier.
In den Wochen vor Ostern erinnern sich Menschen in den christlichen Kirchen an die Passion Jesu, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Jesus, der das Holz seines Kreuzes nach Golgatha hinaufträgt, an das er dann genagelt wird und an dem er nach einigen Stunden stirbt. Die Passionsgeschichten der Bibel berichten von Menschen, die dabei waren. Das sind eine Reihe von Personen mit bekannten Namen. Pontius Pilatus, der römische Verwaltungsbeamte. Er war zunächst hin und her gerissen und hat am Ende Jesus doch dem Tod am Kreuz ausgeliefert. Petrus, der seine Freundschaft zu Jesus dreimal leugnet. Maria Magdalena, die nicht wegläuft, als Jesus gekreuzigt wird und die erste, der Jesus als Auferstandener begegnet. Daneben gibt es auch eine Reihe nicht so bekannter Menschen. Für mich sind sie so etwas wie Lieblingshelden im Alltag. Sie treten nicht in das große Rampenlicht, aber sie können richtig wichtig sein.
Einen von diesen Lieblingshelden im Alltag stellen wir jetzt vor. Uns bedeutet er viel, denn er zeigt, wie wichtig Menschen sind, die vermitteln können in aufgeheizten Situationen und Zeiten. Die sich nicht gleich auf die eine oder andere Seite schlagen. Wir erzählen deshalb jetzt von Nikodemus. Nicht so bekannt heute wie Petrus, Maria und Pilatus. Doch ursprünglich war Nikodemus nicht unbedeutend. Nach dem Neuen Testament gehörte er zu den Führenden in Israel. Das heißt, er muss zur Oberschicht gehört haben. Und auch zum Sanhedrin, dem höchsten politischen jüdischen Gremium, das es zur Zeit Jesu gab. Er war also so etwas, was man heute einen führenden Politiker nennen würde. Jesus nennt ihn sogar Lehrer Israels. Das heißt, mit seiner Bildung und Klugheit genoss er gesellschaftliches Ansehen. In der Bibel kommt er dreimal vor, dreimal im Johannesevangelium. Und wir finden, dass er und sein Handeln uns an allen drei Stellen etwas zu sagen hat. Nikodemus war Pharisäer. Jesus setzt sich immer wieder mit der Gruppe der Pharisäer auseinander. Manche Forscher nehmen an, er gehörte selbst zu ihnen. Pharisäer sind eine wichtige Gruppe seines jüdischen Volkes. Sie lasen die Bibel intensiv. Sie wollten im Einklang mit den Geboten Gottes leben, im Alltag. Pharisäer sind Schriftgelehrte und sind eine Art Laienbewegung mit anderen Schwerpunkten als die Priester am Jerusalemer Tempel. Schon die Geschichten im Neuen Testament stellen die Pharisäer in einem Zerrbild dar, das ihrer tatsächlichen geschichtlichen Wirklichkeit nicht entspricht. In den Evangelien gelten sie oft als unehrlich und kleinlich, weil sie anderen predigen, was sie selber nicht halten. Bis in unsere Zeiten hält sich zum Teil noch das Bild von Heuchlern und Scheinheiligen. Das wird den Pharisäern nicht gerecht.
Die Pharisäer sind an vielen Stellen im Neuen Testament eine Negativfolie zur Menschlichkeit Jesu. Doch sie waren wichtige Gesprächspartner für ihn, jüdische Glaubende wie Jesus selbst. Wie Jesus haben die Pharisäer überlegt, welche Bedeutung die Tora, also die Weisung Gottes, für das alltägliche Leben hat. Einige Pharisäer haben sich Jesus auch angeschlossen. Die Pharisäer wollten Bildung und Treue zum Wort Gottes im ganzen Volk verbreiten, damit sie nicht nur einer ausgewählten Elite vorbehalten waren. Heiligkeit und Gerechtigkeit sollten nicht nur ein Ideal für Priester sein, sondern das ganze Volk sollte daran teilhaben. Pharisäer waren Rechtsgelehrte. Ihre Position, die sie im Judentum zur Zeit Jesu vertreten haben, nennt man oft kasuistisch. Das bedeutet, sie haben möglichst viele Einzelfälle, also möglichst viele Kasus, regeln wollen. Für alles sollte es im Alltag eine Regel geben, die Gottes Gerechtigkeit entspricht. Die Pharisäer sind an vielen Stellen im Neuen Testament wie Besserwisser dargestellt. Sie sind dort Leute, die auf alles eine Antwort und zu jedem Thema etwas zu sagen haben. Wegen des verzerrten Bildes in den Geschichten der Bibel hatte ihre Darstellung in den vergangenen Jahrhunderten judenfeindliche Züge. Und manche Christen denken bis heute mit Vorurteilen über sie.
Nikodemus ist ein Pharisäer. Der Evangelist Johannes zeigt ihn als aufrechten Menschen, klug und nachdenklich. Als Nikodemus das erste Mal zu Jesus kommt, ist es Nacht. Er belehrt Jesus nicht, obwohl er selbst viel weiß. Er fragt. Ich stelle mir vor, wie sich Nikodemus im Dunkeln an den Hauswänden der Jerusalemer Altstadt entlangtastet, um nicht gesehen zu werden. Ich glaube nicht, dass er ein Feigling und Angsthase ist und deshalb die Nacht wählt, um nicht mit Jesus gesehen zu werden. Ich denke eher, bei ihm wie auch bei mir kommen in der Nacht Gedanken hoch, die ich sonst nicht zulasse. dann nimmt mich der Alltag nicht mehr in Beschlag und es ist Zeit für andere Fragen. Nächtliches Suchen und Fragen mag auch den klugen, weisen Menschen Nikodemus umtreiben. Es gehört zu ihm, das Grübeln, die Unsicherheit, die Sehnsucht nach Vergewisserung. Mir gefällt, dass er seine Fragen und Zweifel nicht nur mit sich selbst ausmacht. Da gehört schon eine Portion Mut dazu, wenn ich zugebe, ich bin ratlos. Ich komme mit meinen Fragen und Problemen nicht allein zurecht. Mir Hilfe zu suchen, braucht immer einen Ruck. Gern bin ich doch selbst so schlau und fit, dass ich meine Probleme allein lösen kann. Nikodemus traut sich, zur Sprache zu bringen, was ihn nachts wach hält. Deshalb geht er zu Jesus.
Nikodemus kommt zu Jesus, weil er sich von den Zeichen Jesu hat überzeugen lassen. Um welche Zeichen es geht, darum wird es noch gehen. So jedenfalls eröffnet Nikodemus das Gespräch mit Jesus. Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Nikodemus spricht Jesus als Rabbi an. Das ist die Anrede, mit der Schüler ihre Lehrer angesprochen haben. Nikodemus ist selber ein anerkannter Lehrer in Israel. Hier spricht er zu Jesus wie ein Lernender. Nikodemus zeigt damit, was wirkliche Bildung ist, gerade für die Pharisäer, die Suche, immer wieder Neues lernen und wissen zu wollen.
Nikodemus ist das Gegenteil von einem Besserwisser, dem man nichts Neues über den Glauben erzählen kann. Er eröffnet ein Gespräch mit Jesus. Es ist wie ein Türöffner. Nikodemus sagt zu Jesus: Ich weiß, du bist etwas Besonderes. Deshalb traue ich dir was Besonderes zu. Lass mich dran teilhaben. Ich bin auf der Suche. Ich bin bereit, mich, meinen Glauben und mein Wissen auf den Prüfstand zu stellen. Wer schon mal vieles oder sogar alles auf den Tisch gelegt hat, um sich kritisch zu prüfen, kann vermutlich Nikodemus verstehen. Wer wie er Fragen und Nöte auf den Tisch gelegt hat vor einem anderen Menschen oder auch vor Gott, seine Seele vor Gott öffnet, sich von Gott anschauen lässt. Wer das tut, merkt vielleicht, ganz so selbstbewusst, wie ich dachte, bin ich nicht. Ganz so stark, wie ich erhoffte, bin ich nicht. Ganz so aufgeschlossen und freundlich, wie die anderen von mir denken, bin ich nicht. Sich so zu öffnen, kann wehtun. Das kostet Kraft, das erfordert Mut. Das kann aber auch gut tun, weil man seine Wahrheit ausspricht. Das kann heilsam sein. Nikodemus kommt also nicht zu Jesus, um sich bestätigen zu lassen. Er will Neues hören, auch wenn es sein altes Wissen in Frage stellt. Er öffnet sich. Das ist leicht gesagt und schwer getan. Das Gespräch, das sich nun entwickelt, ist zuerst verwirrend, wenn man es in der Bibel liest. Auch Nikodemus versteht nicht sofort, was Jesus ihm sagen will. Dabei geht es nun um die Zeichen, die Jesus getan hat und was sie bedeuten.
Nikodemus fragt Jesus, weil er seine Zeichen gesehen hat. Wenn er von den Zeichen spricht, fällt ein wichtiges Wort für das Johannesevangelium. Der Evangelist Johannes nennt die Wunder Jesu so. Er nennt sie Zeichen. Jesu Taten sind für ihn keine spektakulären Events, um eine große Menge zu beeindrucken. Es sind Zeichen, die eine tiefere Bedeutung haben, die auf etwas anderes hinweisen. Sie sollen die Menschen auf das Leben aufmerksam machen, das Gott ihnen schenken will. Nach dieser Bedeutung sollen die Menschen fragen, wenn sie die Zeichen Jesu sehen. Sie sollen fragen, was bedeutet Gott für mein Leben? Genau das tut Nikodemus. Er fragt Jesus. Jesus gibt ihm eine Antwort, allerdings klingt sie ziemlich rätselhaft. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nicht leicht zu verstehen im Deutschen, doch etwas hilft dabei. Das Hebräische und das Griechische haben ein und dasselbe Wort für Geist und Wind. Im Deutschen lässt es sich nicht gut übersetzen. Ich kann mir Jesu Antwort so erklären. Gottes Geist ist etwas, das den Menschen umgibt, wie die Luft und der Wind. Jemand, der wissen will, was Gottes Leben für ihn bedeutet, der muss auf Gottes Zeichen achten. Das ist so schwierig, wie den Wind zu beobachten. Der kann sehr schnell wechseln und aufbrausend sein. Manchmal steht er aber auch still. So muss auch jemand, der Gottes Zeichen verstehen will, immer weiter und immer wieder neu lernen, wo Gottes Geist gerade gegenwärtig ist. Wie man den Wind nie ganz genau berechnen kann, kann ich auch nie ganz genau wissen, wo Gottes Geist weht. Aber ich kann langsam ein Gespür dafür bekommen, in welche Richtung Gottes Geist mich bewegt. So verstehe ich Jesu Worte an Nikodemus. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist.
In der zweiten von drei Geschichten, die der Evangelist Johannes im Neuen Testament von Nikodemus erzählt, zeigt Nikodemus solch ein Gespür für Gottes Geist. Diesen Wind, der weht, wo er will. Den Wind, der Menschen bewegt. Als Jesus im Jerusalemer Tempel als Lehrer auftritt und mit seiner Rede die Zuhörer bewegt, ist das vielen religiösen Gelehrten ein Dorn im Auge. Sie versuchen, Jesus festzunehmen. Das gelingt ihnen aber nicht. Um ihr Gesicht zu wahren, spielen sie herunter, was Jesus sagt und tut. Niemand, der Verstand habe, würde auf das hören, was er zu sagen habe. Nikodemus, der selbst zu den Gelehrten gehört, macht da nicht mit. Er ergreift Partei für Jesus. Er fragt, ob das Gesetz jemanden verurteile, bevor man ihn gehört hat und bevor man sich einen tragfähigen Eindruck verschafft hat. So grätscht er seinen Kollegen mitten rein und rettet Jesus vor deren Gehässigkeit. Nikodemus schlägt seine gelehrten Kollegen mit ihren eigenen Waffen und verunsichert sie mit einer Frage. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut?
Heute würde man davon sprechen, dass Nikodemus für Rechtsstaatlichkeit eintritt. Dafür, dass eine aufgebrachte Menge nicht einfach das Recht von Menschen beugen darf. Das gilt auch heute in unserem Rechtsstaat. Es gibt Rechte für alle Menschen, die sich in unserem Land aufhalten. Sie haben Recht auf faire Prozesse, auf ärztliche Behandlung, auf ein Mindestauskommen. Trotzdem gibt es viele, die das bestreiten. Ein Mensch wie Nikodemus erinnert mich daran, dass Recht und Gesetz für jeden Menschen gelten und dass ich auch dafür eintrete.
Bei der Kreuzigung ist Nikodemus noch mutiger. Das berichtet die dritte Geschichte über Nikodemus im Johannesevangelium. Nikodemus geht gemeinsam mit einem anderen Mitglied des Sanhedrin, der obersten jüdischen Gerichtsversammlung, bei Einbrechen der Dunkelheit zum Kreuz. Nikodemus nimmt Jesu Leichnam ab und bringt ihn zu einem Grab. Das ist etwas Besonderes, denn Jesus wurde wie ein Schwerstverbrecher hingerichtet. Die Kreuzigung war eine der grausamsten Todesstrafen in der damaligen Zeit. Dazu wurden nur Staatsfeinde, Terroristen, Attentäter oder andere Kriminelle verurteilt. Gewöhnlich erhielten sie gar kein richtiges Begräbnis, sondern ihre sterblichen Überreste wurden einfach einige Tage nach ihrem Tod in ein Massengrab geworfen.
Nikodemus verhindert das. Er tut sogar noch mehr. Er bringt für den Leichnam Jesu Myrrhe gemischt mit Aloe mit. Das sind pflanzliche Mittel, die desinfizieren, konservieren und duften. Und zwar nicht in einem kleinen Fläschchen Salböl, sondern richtig viel. Er muss dafür einiges Geld aufgebracht haben, weil Myrrhe und Aloe teuer waren. Die Salböle wurden in die Leinentücher gerieben, mit denen der Leichnam eingewickelt wurde. Die Absicht war, dass der Leichnam Jesu nicht so schnell verweste. Damit, dass Jesus 3 Tage später auferstehen würde, hat Nikodemus nicht gerechnet. So sorgt Nikodemus dafür, dass Jesus ein würdiges Begräbnis bekommt. Nikodemus will zeigen, Jesus war und bleibt für mich ein besonderer Mensch, ein kluger Lehrer mit einem gebildeten Herzen. Ich konnte mich ihm gut anvertrauen und er hat mich so angenommen, wie ich bin. Dass man ihm seine Würde nehmen will, lasse ich auch nach seinem Tod nicht zu.
Nikodemus war kein Jünger Jesu wie Petrus, Maria Magdalena und andere Frauen und Männer, die mit Jesus umhergezogen sind. Vielleicht war er nicht mutig genug dafür oder das Umherziehen war nicht seine Sache. Ich kann das verstehen. Er war ein angesehener und reicher Bürger in Jerusalem. Da wirft man nicht einfach alles hin, um mit einem Wanderprediger durch die Gegend zu ziehen. Menschlich beeindruckt mich Nikodemus. Er lässt sich nicht beirren, sondern bleibt sich selbst treu. Und dabei bleibt er auf seine Weise auch Jesus treu. Heute würde man das vielleicht Teilidentifizierung nennen. Nikodemus gibt nicht sein ganzes Leben für Jesus hin. Er bleibt in seinem Lebensumfeld. Aber darin gibt er alles, was möglich ist. Und das ist ziemlich viel. Das macht ihn zu einem Vorbild für mich heute. Ich muss mein Leben nicht zu 100% einer Überzeugung und einem Lebensmodell hingeben. Ich kann eben auch in meinem Beruf, in meiner Familie, in meiner Lebenssituation bleiben und gerade darin Gutes bewirken und mich zu meinem Glauben an Jesus Christus bekennen. Aber wenn es darauf ankommt, dann will ich auch tun, was richtig und wichtig ist. Und sei es zögerlich oder in der Nacht, wenn mich niemand sieht.
Für mich ist Nikodemus einer, der zwischen den Stühlen sitzen kann. Das Bild fasst für mich gut. Schon wenn ich es höre, klingt das unbequem. Zwischen zwei Stuhlkanten tut einem der Hintern schnell weh. Zwischen den Stühlen zu sitzen, ist schon in einfachen kommunikativen Situationen nicht leicht. Es passiert manchmal, dass man sich in einem Konflikt mit beiden Parteien verbunden fühlt. Persönlich fühle ich mich in solchen Situationen unwohl, weil ich beide in ihrem Recht sehe. Das Problem ist, dass aber auch beide wollen, dass ich mich für sie entscheide. Das ist schwierig, dass ich aushalte, beiden Positionen ihr Recht zu lassen. Genau das ist Nikodemus aber gelungen. Er war Pharisäer und ist es auch geblieben. Und er ist Jesus gefolgt und hat sein Herz an ihn gehängt. Ich glaube, gerade in unserer heutigen Situation, in der sich Meinungen und Positionen immer stärker auseinanderbewegen, sind solche Menschen wichtig. Menschen, die es fertigbringen, zwischen den Stühlen zu sitzen und unterschiedliche Parteien so zusammenzuhalten.
Jesus war wichtig, dass es Menschen gibt, die zwischen den Stühlen sitzen können.